Drei Typen, drei Themen, jede Woche neu. Das ist Randomtainment mit André, Jens und Alex.
Herzlich willkommen zu Folge 106 mit Jens und mir, André Moinsen.
Moin, wo ist Alex?
Alex ist, weiß ich gar nicht. Wir haben ihn gar nicht gefragt.
Der ist wie immer in Berlin und hat keine Zeit für mich.
Wir sind ja immer random, ihr wisst Bescheid. Wir wissen jetzt aber heute schon ganz genau, was wir besprechen werden. Und ja, eine kurze Inhaltsangabe für euch also mal. Auch diese Folge wird wieder präsentiert von einem Kunden. Es ist die Techniker Krankenkasse, die TK. Außerdem reden wir dann über eine weitere App. Das von der TK ist auch schon eine App. Es geht um die Corona-App. Da bist du auch, glaube ich, schon der Corona-Fluencer. Du weißt auf jeden Fall Bescheid über die App, Jens. Mhm. Richtig. Und am Ende wird es nochmal ein bisschen persönlich. Ich bin jetzt gerade in meiner zweiten Woche krankgeschrieben. Nächste Woche bin ich erst wieder arbeiten, weil ich eine OP hinter mir hatte. Und zwar eine intime OP. Und das ist ein eigentlich Tabuthema. Aber mir liegt was daran, euch darüber zu erzählen. Und das betrifft jeden da draußen, der einen Hoden hat, sag ich mal. Schon mal als Teaser. Und es interessiert auch wirklich jede Frau, die irgendwann mal einen Mann haben will, der Hoden hat und es geht ums Kinderkriegen. Aber das relativ am Ende der Folge, ne,
okay, würde ich sagen. Okay.
Du weißt selbst noch gar nicht so richtig Bescheid,
nein,
ne? Ich hatte nur mal.
Können wir nicht damit direkt anfangen?
nee, du musst dich gedulden. Ich hatte nur Alex und als wir mal unterwegs waren und Flo ein bisschen was darüber erzählt, aber Alex weiß auch im Grunde Bescheid. Und er hat sich direkt von mir überzeugen lassen und in seinen Terminkalender reingeschrieben, bitte zum Arzt gehen. Also er wird es auch machen. Und ich leg dir das auch ans Herz, aber da kommen wir dann gleich zu.
Ja.
Partner dieser Folge, Techniker Krankenkasse. Und es geht um eine App. Die App heißt TK Doc, wie Doktor. Ne? Mhm. Und es geht um eine Online-Sprechstunde für Versicherte bei der Techniker Krankenkasse. Also ich bin bei der Techniker. Bei wem bist du euch versichert? Privat oder gesetzlich? Ich bin gesetzlich.
Gesetzlich auch. Bei der HEK ist das, glaube ich.
Okay. Ja. Und bei dieser App, das Schöne ist, wenn man jetzt zum Arzt geht im Moment, oder sagen wir mal sogar vor ein paar Wochen, wo Corona noch so aktuell war, ne, da hat man entweder vor verschlossenen Türen gestanden oder man ruft an und sagt, hier, ich habe irgendwie ein Anliegen oder so, es muss ja nicht mal um Corona gehen. Und dann sagt dir der Arzt, nee, nehmen wir gerade gar nicht an, Fälle, weil die sind nicht ausgestattet mit Schutzmasken oder die sind überlastet mit irgendwelchen Sachen. Also mich hat's tierisch geärgert. In der Zeit von Corona geht auch für mich das Leben normal weiter. Und dann hatte ich irgendwelche anderen Wehwehchen und bin dann beim Arzt nicht drangekommen, weil der einfach überlastet war. Und
das Überlastete kriegst du ja erstmal gar nicht weg, ne? Davon mal ganz abgesehen. Also gerade in Zeiten von Corona, wo plötzlich jeder zum Arzt will, kriegst du so eine Überlastung gar nicht erst weg.
Nee, aber womit die Techniker jetzt vorstößt, unter anderem, damit würde man es durchaus wegkriegen. Und deswegen finde ich, interessiert das auch Menschen, die nicht bei der TK versichert sind.
Ja.
Und zwar um diese Online-Sprechstunde.
Und was ich ganz spannend finde, es ist eine App-Lösung, in der du eine Sprechstunde über die App durchführen kannst.
Entweder per Videotelefonie.
Entweder per Videotelefonie, per Chat oder per Anruf. Mhm. Also das geht alles darüber. Und was ich ganz geil finde, ist, stell dir vor, du bist so wirklich komplett hinüber, kannst nicht reden, dann würdest du auch erstmal nur mit dem Arzt schreiben oder würdest halt auch nur hingehen und versuchen, mit dem zu reden, das würde nicht funktionieren. Das heißt, anrufen oder kurz die App aufmachen, sagen, hier Arzt, ich habe den Durchfall meines Lebens, was soll ich machen?
Oh, ja.
Und der schreibt dann nur, ja, das und das und das. Erstmal beobachten. Im Notfall kann ich direkt bei einer Apotheke, die mit der TK zusammenarbeitet, direkt was hinschicken. Da musst du es nur abholen. Oder die kommen sogar zu dir an die Tür und bringen dir dein Medikament.
Was genau, natürlich, mit so einem elektronischen Rezept.
Ja, genau. Wenn du gerade unter Montezumas Rache leidest, dann ist das natürlich perfekt, wenn dir wirklich jemand das Zeug direkt vor die Tür stellt.
Und in dem Fall, wenn sagt der Arzt vielleicht auch, ja, jetzt brauche ich doch mal die Kamera, zeigen Sie mal Konsistenz. Das glaube ich nicht. Nein, aber und das, wenn du dich so halb gesund und du hast vielleicht nur Durchfall und du schaffst es sogar noch zum Arzt, aber ins Wartezimmer setzt, dann schwöre ich dir dann, ich habe immer das Gefühl, dann kommst du krank da raus. Weil du sitzt dann zwischen den Hustenden, zwischen den Rentnern, die dann nur zum kostenlosen Zeitschriftenlesen hingehen, weißt du? Und das entlastet halt Wartezimmer.
Ich finde das ganz geil, ich finde es ein bisschen schade, dass sowas immer dass immer irgendwas sein muss, damit solche Technologien und Lösungen vorangebracht werden. Also da muss erst eine Epidemie kommen, damit wir endlich über eine App unsere Wehwehchen, um nicht sofort immer zum Arzt rennen zu müssen, mal kurz durchgehen können. Also wenn ich eine Allergie habe oder Schnupfen habe oder so wirklich eine Grippe habe, dann muss ich doch nicht erst noch zum Arzt gehen. Deswegen finde ich gut, dass sowas vorankommt. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele andere damit hinterherziehen.
Ja, super. Wobei, also ich war noch nie woanders, was ich doch einmal in meiner komplett Selbstständigkeit war ich kurze Zeit mal bei der Gotha versichert als privat und ansonsten kenne ich keine anderen Krankenkassen und bei meiner weiß ich aber über die normale Techniker Krankenkassen App zum Beispiel Krankheitsmeldungen, die man denn ja dann auch zur Krankenkasse hinschickt, den gelben Schein, ne? Das haben die schon relativ lange, dass du da einfach mit der App Foto machst, drückst auf Absenden und dann zack haben sie es in ihrem Postfach. Ohne dieses Briefumschlag und Interesse raus und so oldschool. Das sind die Kleinigkeiten, aber das ist so dieses, das fühlt sich dann modern an.
Ja, ich habe auch noch, ich glaube, so eine Zusatzversicherung von der ARAG oder so. Und da habe ich mir für meine Augen, für Brille und sowas neue Brillen gekauft und ich konnte dann die Brillengestelle direkt darüber abrechnen. Da habe ich einfach nur ein Foto davon gemacht mit der App und das hingeschickt. Die App sah zumindest damals schlimm aus. Da sind die auch noch nicht alle so wirklich hinterher, was Design und Usability angeht. Aber es geht langsam voran. Mhm.
Und wo du gerade gesagt hast, hier Magen-Darm, ich habe jetzt gerade nochmal gelesen, Behandlungsspektrum in der App umfasst aktuell folgende Krankheitsbilder.
Ja,
grippaler
genau.
Infekt, Magen-Darm-Infekt und dann Migräne. Und ich finde, sowas wie Migräne, ich kenne das nur von Kollegen, wenn die mal ausfallen wegen Migräne, das muss halt einfach wahnsinnig ätzend sein, sich für Migräne in ein Wartezimmer setzen, wo es dir eh schon schlecht geht, sich zu einem Ort begeben, wo es dir nicht besser geht, weißt du? Das ist schon ätzend und das ist halt praktisch. So, pass auf, Migräne, Rückenschmerzen, auch das betrifft ja dieses, oh, ich kann mich gerade eh nicht bewegen, was soll ich jetzt zum Arzt humpeln und da lange sitzen? Ja, und dann halt Corona-Symptome und da sind wir dann schon wieder beim Stichwort Corona.
Ja, das Schöne ist, du kannst halt dann immer noch, du kriegst dann, glaube ich, so einen QR-Code oder so zugeschickt, wenn du irgendwie Rezepte bekommst. Wenn du jemanden hast, der nach 2-3 Stunden denn gerade unterwegs ist und zu dir nach Hause kommt, dann kannst du dem per WhatsApp oder wie auch immer diesen Code schicken. Der kann dann eben bei der Apotheke die Medikamente holen und du musst dich nicht noch rausbewegen. Also überhaupt die Möglichkeit zu haben, dass man über Umwege trotzdem relativ schnell an all die Sachen rankommt, die man braucht, super.
Das war jetzt ziemlich clever. Das stand noch nicht mal in dem Anleitungsskript, den uns der Kunde gegeben hat und sagte, redet mal darüber. Weil ich meine, wir befassen uns damit ja auch. Wir lesen ja nicht nur blöd irgendwie ein Skript vor, sondern wir schauen uns das Ganze genau an. Und ihr wisst da draußen, wir reden über Produkte, die wir ganz geil finden oder die wir irgendwie förderungsfähig finden oder sowieso selbst nutzen. Und das war halt jetzt die TK-App. Die gibt's übrigens im Google Play Store und auch natürlich für iOS-Geräte. Einfach TK-Doc. DOC einfach mal suchen, wenn ihr denn Technikerkunde seid natürlich. Stichwort Corona, wollte ich ja gerade schon so eine schlechte Radiomoderatorenüberleitung machen. Wir waren ja bei Corona. Mhm. Es ist ja noch eine zweite App rausgekommen, die kostenlos und für jeden ist da draußen, die aber nicht ganz unumstritten ist. Die Corona-App.
Nicht ganz, sie heißt Corona-Warn-App, die Corona-Warn-App.
Ach ja, stimmt, auf meinem Display sehe ich gerade, heißt sie nur Corona-Warn.
Aber wenn du sie im Store suchst, dann am besten Corona-Warn-App eingeben, beziehungsweise den Link zu beiden Stores schmeißen wir auch in die Beschreibung rein.
Mhm. Ich finde es sehr, bevor wir gleich erklären, wie sie so funktioniert und so weiter, umstritten ist sie ja deshalb, weil dann die Ersten wieder aufschreien, Datenschutz, da weiß die Angela Merkel wieder, dass ich einkaufen war, mit wem ich mich getroffen habe. Ich habe die Stimme deshalb so doof verstellt und bin auf gar keinen Fall auf der Seite der Nörgler, weil wer sich über Datenschutz beschwert, der darf zum Beispiel auch über Facebook und WhatsApp da dann nicht kommunizieren und also was da alles hinter steckt und ich mach's ja auch. Wo war das schöne Meme, was ich gefunden habe? Sich bei der Corona-App über Datenschutz erstmal in irgendwelchen diversen Facebook-Gruppen beschweren.
Naja, du musst aber sagen, also Kritiker sagen das ja, weil es ist ein Unterschied, ob ein Privatunternehmen meine Daten hat oder der Staat.
Ah.
Damit kommen sie dann. Okay. Ich hatte auch jemanden, der hat mir ungelogen 10 Absätze auf Instagram geschrieben. Und hat sich darüber beschwert, dass diese App scheiße sei und Datenschutz und QR-Code und dass die Lösungen von der Telekom und OTP und Blockchain und er hat mir ganz viele wirre Sachen geschrieben. Und meine Antwort war, du vertraust also Facebook mehr als dem Gesundheitsamt. Mhm. Und daraufhin kam erstmal lange nichts.
Also, ich meine, blind bin ich ja nun nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn Leute wirklich an meine Daten wollen und die haben Mittel, die dem Staat zur Verfügung stehen, dann brauchen die nicht so eine App auf meinem Telefon.
Also, es gibt den Chaos Computer Club. Es gibt die Kollegen von, oh, ich weiß gerade nicht, wie sie alle heißen. Also ganz viele Leute, die sich um Sicherheit, Datenschutz und um generell Apps und die Sicherheit der Menschen kümmern, der Bürger in vor allem erstmal in Deutschland kümmern. Und die haben alle dieses Ding getestet. Der Code, der von der Telekom und SAP alles umgesetzt, also die ganze App und das Ökosystem wird von SAP und der Telekom umgesetzt, der Code ist komplett öffentlich sichtbar auf der Plattform GitHub. Das ist generell so bei vielen Apps und Entwicklern, die schmeißen Zeug rauf. Andere Leute gucken sich das an und sagen, ah, hier kann man was verbessern, da könnte man machen, was anderes machen. Das ist ja eine coole Idee, das möchte ich auch übernehmen. Also tauscht man sich so aus. Und das haben die da öffentlich präsentiert und seit 6 Wochen wird das Ding da ständig durch die Mangel genommen, dass selbst der oberkritische Chaos Computer Club in Deutschland sagt, wir können gerade nichts mehr gegen diese App sagen. Die ist super. Hm. So,
tut also
was Datenschutz angeht, jemanden, sind wir schon mal fein.
Tut natürlich je für jemanden, der das für 20 Millionen programmiert und dann den Code freigeben muss, ne?
Ja, das mit den 20 Millionen kann man auch mal ein andermal über durchsprechen. Aber die App selbst ist erstmal absolut fein, weil es werden keine privaten Daten aufgenommen und weitergegeben und es wird auch nicht dein Standort weiter aufgenommen oder weitergegeben.
Genau, sie arbeitet ja erstmal so gesehen auch nicht mit GPS. Es geht ja nicht darum, dass jemand weiß, ah, André war vor 2 Tagen um 12.14 Uhr beim Rewe in Duvenstedt. Darum geht es ja gar nicht.
Genau.
Ne? Sondern diese App, die soll mich ja nur davor warnen, wenn ich die letzten Tage Kontakt zu jemandem habe, der sich jetzt als Corona-infiziert herausgestellt hat. Und jetzt du, Jens, wie macht die App das?
Die App macht das gar nicht. Du, also anders. Du rennst jetzt mit dieser App durch die Gegend und wir gehen jetzt mal vom Best Case aus, jeder andere hat auch diese App in deiner Umgebung. Mhm. Und wenn du länger als 15 Minuten mit dieser Person in einem Raum bist, dann reden eure beiden Telefone über die App miteinander.
Und per das Bluetooth. Machen sie
per Bluetooth. Per Bluetooth LE, das ist die Low-Energy-Variante, die ganz, ganz, ganz wenig Strom verbraucht. Das heißt auch, dass die App die ganze Zeit im Hintergrund läuft, verbrennt nicht so viel Akku. Fast
bei den meisten ist das, bei den meisten ist das übrigens eh an, weil den setzen sie sich ins Auto, dann muss das oder haben Headsets, das ist alles immer sind Bluetooth-Verbindungen, die man zumindest die meisten machen sie nicht immer aktiv aus und wenn, dann trennen sie nur. Du musst ja in den zum Beispiel iOS-Einstellungen richtig Bluetooth deaktivieren, also nur dich von einem Bluetooth-Gerät trennen heißt nicht deaktiviert, sondern es verbraucht schweinewenig Strom.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob du Bluetooth auf einem iPhone zum Beispiel deaktivieren kannst und dann das nicht trotzdem weiterläuft. Da habe ich jetzt gerade schon Fragen bekommen, ob man das jetzt aktiv, also ob man Bluetooth ausmachen kann und da läuft die App gar nicht. Das weiß ich nicht, muss ich noch checken. Was ich aber sagen kann, ist, die Smartphones senden sich gegenüber die ganze Zeit Codes, die zufällig, also randomisiert sind. Und nur anhand der Codes wissen sie, aha, du bist ein Smartphone, mit dem ich Kontakt hatte. Und nur wenn du per Bluetooth LE kann man so ungefähr die Entfernung zueinander bestimmen, anhand der Signalstärke. Und nur wenn du 15 Minuten lang mit einer Person in einem Umkreis von so und so vielen Metern bist, dann gehörst du ab einem bestimmten Parameter zur gefährdeten Umgebung. Ja, das heißt also, wenn du zum Beispiel im Erdgeschoss wohnst und jemand läuft mit seinem Smartphone an dir vorbei, während du im Wohnzimmer sitzt und der läuft an der Straße vorbei, dann bist du erstens nicht in seiner Nähe gewesen und zweitens nicht lang genug in seiner Nähe gewesen. Die Personen sind also fein raus. Wenn jemand
das heißt, wenn ich jetzt in dem Bus sitze und an dir vorbeifahre oder an 100 Menschen, dann kriegen die nicht alle einen Alarm mit, oh, André war in deiner Nähe und der hat wohl Corona.
Genau. Wenn du aber neben jemandem sitzt im Bus und ihr fahrt jetzt eine Dreiviertelstunde lang durch Berlin, und der wird in 7 Tagen dann beim Arzt gemeldet und der sagt, oh, Sie haben übrigens Corona. Dann sagt er, oh, Mist, okay, Sie bekommen jetzt vom Gesundheitsamt eine TAN oder einen QR-Code, das kann man sich aussuchen. Und das können Sie in der App eingeben. Und erst dann sagt die App, aha, mein Träger ist Corona-positiv. Ich informiere jetzt alle Kontakte, die eventuell sich auch angesteckt haben könnten.
Und dann das wiederum, um schnell einzuhaken, um das wiederum verheimlichen zu wollen und das ist ja bei vielen das Argument mit, da habe ich das und dann wissen alle, dass ich Corona habe, das zu verheimlichen, dass man Corona hat und seine Angehörigen nicht zu informieren, das ist wie HIV haben und mit Leuten schlafen und nicht sagen, dass man krank ist.
Es war genau mein Gedanke gerade. Also warum soll man das nicht den Leuten sagen, die eventuell auch sich anstecken könnten? Mhm. Weil es gibt natürlich, ist auch nicht der optimale Weg, weil das sind so ein paar Parameter, die das RKI da ausgerechnet hat mit den 15 Minuten und in welcher Nähe man zueinander war. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen und ich bin da auch nicht der Fachmann für. Das wird das RKI mit seinen ganzen Fachleuten da schon richtig gemacht und richtig ausgerechnet haben. Aber stell dir vor, du bist krank und gehst zum Arzt, weil wir das Thema ja gerade mit der TK-App hatten und du gehst halt statt nicht mit so einer App direkt ins Wartezimmer, sitzt da eine halbe, dreiviertel Stunde, was wir ja alle gerne tun, und dann stellt sich da raus, jemand hatte Corona. Und der ist zum Arzt gegangen wegen was ganz anderem. Und die Person hat genauso lange da drin gesessen und geatmet. Und das Atmen stößt ja auch Aerosole aus und hat dann mal gehustet oder so. Und irgendwie bist du dann eventuell angesteckt. Und nur die Möglichkeit, um dann zum Arzt zu gehen und sagen, ey, testen Sie mich bitte mal, eventuell habe ich mich angesteckt, das kann diesen ganzen Infizierungsherd massiv eindämmen. Und das ist das Beste, was wir aktuell haben, um die Zeit zu überbrücken, bis wir halt wirklich einen Impfstoff haben.
Du sagst, nichts anderes macht ihr. Genau, du sagst, es ist das Beste, was wir gerade haben. Das heißt nicht, jetzt haben wir das Allheilmittel und wir müssen uns alle datenkritische Sachen aufs Handy ziehen. Nein, es ist eine Unterstützung, eine Hilfe, genau wie die Maßnahme, eine Maske zu tragen, genau wie die Maßnahme, Abstand zu halten, sich nicht in größeren Gruppen zu treffen. Das sind alles Sachen, die uns gerade dabei helfen, diese Krise zu meistern. Und das sind Werkzeuge, wenn wir sie alle ordentlich einsetzen, die auch dazu führen, dass wir halt wieder rausgehen können und ins Restaurant und so weiter. Und wenn wir diese ganzen Sachen nicht hätten und die Maßnahmen oder sie werden gar nicht befolgt, dann wäre das halt alles immer noch relativ schlimm und man wäre so vorsichtig, dass man Fitnessstudios schließen würde und so weiter. Und dann geht es um Existenzen und dann nörgeln die Leute wieder, dass sie nichts verdienen und so weiter. Nörgeln jetzt nicht negativ gemeint, es ist ja klar, dass es schlimm ist, wenn man nichts verdienen kann, weil dann Laden von rechts wegen her geschlossen sein muss oder klar. So. Und deswegen ist das so praktisch. Ey, soll ich mal ganz kurz sagen, ich hatte mein Bluetooth immer deaktiviert. Ja. Und da wird mir direkt in der App angezeigt, dass die, warte, wie hieß das? Warte, ich mach's nochmal aus. Bluetooth wird ausgemacht. Dann wird mir schon in den iOS-Einstellungen erzählt, AirDrop, AirPlay und Covid-19-Kontaktmitteilungen verwenden Bluetooth. Ist ja jetzt aus. Und wenn ich dann in die App reingehe, dann ist auch gleich ganz rot, ganz oben dick, Bluetooth deaktiviert und Risikoermittlung gestoppt.
Okay, na, dann haben wir es doch. Also genau. Die Bluetooth muss aktiviert sein.
Genau.
Ich habe gerade noch nebenbei mal geguckt. Es war übrigens also einmal der Chaos Computer Club, den ich sehr wertschätze, und Markus Beckedahl von netzpolitik.org, der ja auch damals schon bei Artikel 13 und 17 ganz vorne mit dabei war, was Datenschutz und so angeht. Und auch er sagt, die App ist fein. Es ist gerade alles okay. Es läuft über einen dezentralen Server. Es werden keine Personendaten oder einfach nur zufällige Codes gespeichert. Und wenn die anderen Smartphones feststellen, oh, du hast die gleichen zufälligen Codes wie ich, dann sind wir in der Nähe gewesen, dann gehören wir zur Risikogruppe und dann melden wir mal kurz unserem Smartphone-Besitzer, dass er vielleicht krank sein könnte. Geh mal zum Arzt. Mehr ist es nicht.
Ja. Ich habe alles, was wir besprochen haben, habe ich hier noch als Screenshot auf dem Handy. Das ist eine einzige Bewertung im App Store von Janni Berlin vor 23 Stunden. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber es geht genauso los. Es gibt ja immer noch Leute, die nicht wissen, was die App macht. Sie generiert zufällige Codes und tauscht sie mit anderen Handys in 2 Metern Entfernung aus, die App installiert haben. Kein GPS wird verwendet, kein zentraler Server ist dafür notwendig und so weiter und so fort. Steht hier nochmal alles ganz genau drin. Und dass der Code öffentlich sichtbar ist bei GitHub. Jeder kann ihn sich anschauen. Das ist kein Hexenwerk und so. Also ich bin auf trotzdem Argumente gespannt, die gegen die App sprechen von Leuten oder sowas, aber dieses Nachgespräche, was in der Bildzeitung mit unsere Daten und so weiter, das lasse ich als Argument nicht gelten. So.
Ganz genau. Es gibt auch Leute, die einfach nur sagen, nee, ich will das nicht.
Ja, ist okay.
Ich will das nicht. Okay, es ist absolut fein. Das ist ja auch das Schöne. In Deutschland wirst du dazu nicht gezwungen und niemand kann dich dazu zwingen. Es sagt
genau,
aber
ist wie Maskenpflicht.
Es sagt eine ganze Menge über dich aus.
Ja, es ist wie Maskenpflicht. Du musst sie in Geschäften tragen, aber keiner zwingt dich dazu, jetzt shoppen zu gehen.
Oh, ja gut, aber irgendwann musst du ja shoppen gehen, um Essen und Trinken zu kaufen. Also da.
Du persönlich nicht. Du kannst jemanden losschicken. Regel kennt man ja auch noch Leute. Ja, es gibt Menschen, die kennen gar keine Menschen und die wollen auch keine Menschen kennen und so weiter. Ach, gut, okay, das vertieft sich schon wieder. Meine Einstellung geht's ja dann auch so ein bisschen, dann weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich normal argumentieren soll.
Ja, genau. Es gibt auch so Leute, die, das habe ich jetzt ganz oft auch nochmal im Netz gehabt, die meinten, ja, es werden ja nur ganz bestimmte Softwareversionen unterstützt und Telefone, die vor 5 Jahren kamen, die man heute für 100 Euro kaufen kann, die ja immer noch gut funktionieren, die werden nicht mehr unterstützt. Was ist denn mit den Leuten?
Puh.
Und da hört es für mich dann irgendwann auf, also wirklich vom Verständnis her. Und das ist auch ganz schwierig, weil ich ja auch ganz viel mit Smartphones zu tun habe und immer neueste Smartphones habe, also habe ich dieses Problem nicht. Aber es ist ja schon vor Corona und dieser App ein Problem gewesen, dass Smartphones ab einem bestimmten Alter keine Security-Updates mehr bekommen haben, sondern dass im schlimmsten Fall nur so ungefähr 4 Jahre alte Geräte noch unterstützt werden und bestimmte Viren und aktuelle Probleme, Sicherheitslücken noch gepatcht werden.
Also ich glaube, mal für die gesagt, also könnten die Programmierer dieser App das auch für ältere Geräte so machen und es geht auch dieses Low Energy, Bluetooth und so weiter, dann würden sie das doch tun. Da steckt doch nicht wieder Apple dahinter und will, dass man sich die neuesten Smartphones kauft.
Und genau das war auch mein Gedanke. Warum sollte man das nicht für möglichst viele Smartphones zur Verfügung stellen, wenn man schon von Seiten Google und Apple sagen kann, ja, dann bauen wir halt eine Schnittstelle. Die müssten ja dann teilweise in Code reingreifen, der so alt ist, dass, also ein Jahr ist ja in der Branche halt eine halbe Ewigkeit, dass da so viel umgemodelt werden müsste, dass ich glaube, es ist einfach nicht möglich oder der Aufwand ist so groß und würde so viel Probleme mit sich bringen, dass es einfach nicht machbar ist. So, und das ist das Gleiche wie, warum hat denn mein alter Golf keine Bremsautomatik, hier, Spurenassistent oder all diese ganzen Sachen, warum hatten der das nicht? Naja, weil das zu teuer wäre, das einzubauen, beziehungsweise weil es einfach nicht möglich ist, das in dieses System einzubauen. Ja, aber es ist doch viel sicherer damit. Ja, aber es geht nicht.
Das ist so ein bisschen wie, wir haben ja auch mal ein bisschen her schon bezahlt über Sonos gesprochen. Ich habe die Dinger ja auch zu Hause. Da kannst du ja diese sogenannte True Play bei Boxen einmal durchlaufen lassen. Die senden ja immer so ein Signal raus und dann musst du dich mit deinem Telefon, genau so, bum, bum, bum. Klingt so ein bisschen wie so ein U-Boot, was pingt. Und dann musst du dich mit deinem Handy durch den Raum bewegen und das Handy nimmt diese Schallwellen auf und dann misst der Lautsprecher damit so ein bisschen die Raumgröße zum Beispiel aus und optimiert seine Equalizer-Einstellungen. Das geht aber aktuell nur mit iPhones. Und der Sinn ist, glaube ich, dahinter, sag ich mal einfach, weil wenn die das für iPhones programmieren, dann wissen die ganz genau, das können nur 4, 5 verschiedene Arten von Mikrofonen sein, auf die wir unsere App noch abstimmen müssen. Und wenn es um Android-Handys geht, dann kann das von Samsung, Huawei und dies und das und dann und in groß und in klein, weil es einfach zu breit gefächert ist, das für alle zu programmieren und am Ende nutzen sie es eh nur ein paar oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass es da zu schwierig ist.
Also die Fragmentierung bei Android ist ja generell ein großes Problem. Ja, weil du hast ja nicht nur die Hersteller, du hast ja dann auch noch unterschiedliche Chipsätze und Prozessoren und dann halt noch, welcher Hersteller welche Mikrofone und sonst was benutzt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem ist, aber bei Sonos habe ich keine Ahnung. Also die hätten ja dann auch 2, 3 Jahre Zeit für 80% der Android-Smartphones, die ja teilweise wirklich überschaubar sind, das zu realisieren oder umzusetzen oder irgendwie als Web-App umzusetzen, dass er nur so passiv auf die Controller zugreift, Schnittstellen der Mikrofone zugreift, das geht ja auch, aber da bin ich dann raus.
Ja. Kommen wir jetzt zu dem Thema, was du unbedingt schon am Anfang haben wolltest.
Ja! Erzähl mir von deinem Boden, was war da los?
Geht's dir gut? Erstmal, es geht mir gut, auf jeden Fall. Mir geht's wirklich gut. Ja, worum geht's da genau? Ich kann dir mal einleitend fragen, Jens, möchtest du irgendwann mal Kinder haben?
Also aktuell ist das nicht mein Plan, nee.
Okay, aber könntest du generell vorstellen oder weißt du jetzt schon ganz genau, willst du gar nicht?
Nö, generell vorstellen kann ich's mir.
Okay. Und wie oft gehst du zu einem Arzt, so wie Frauen ständig zum Frauenarzt gehen?
Genau so oft. Achso, wir haben keine Kamera an. Ich mache mit meinen Händen eine Null.
Das ist es nämlich. Und jetzt geht's um Folgendes. Also meine Freundin, jetzt Frau, wir haben ja geheiratet, Chrissy. Und wir haben im Freundeskreis so wahnsinnig viele Paare, die schwanger geworden sind oder noch schwanger werden wollen. Mhm. Und von denen haben so viele, erschreckend viele Probleme damit gehabt. Bei den meisten hat man es immer gar nicht geahnt und irgendwann kam ein Gespräch raus, nee, bei uns mussten wir auch. Über von künstlicher Befruchtung, über mehrere Versuche. Oh, oder man weiß, das ist ein Tabuthema in Deutschland, was auch zum Beispiel die Manneskraft betrifft. Jetzt gar nicht hier Erektion kriegen und so sein, sondern potent im Sinne von, dass die Spermien alle okay sind. Mhm. Und das ist ein Tabuthema. Und du glaubst gar nicht, wie hoch die Bekannte und wie hoch auch die Dunkelziffer ist von Paaren, die Schwierigkeiten haben beim Kinderkriegen. Und dann haben meine Frau und ich uns halt gedacht, okay, dann machen wir jetzt halt nicht irgendwie erst in ein paar Jahren, wenn wir versuchen, Kinder zu kriegen und ich sag mal, es klappt dann nicht, dann erst Tests, sondern diese ganzen Fälle im Freundeskreis, die auch zum Teil sehr, sehr, sehr schicksalhaft waren und sehr traurig zum Teil, haben uns dazu veranlasst, einfach mal jeder für sich zu seinem Arzt zu gehen und zu sagen, so testen wir mal, ob alles okay ist. Ne? Mhm. Frauen gehen halt zum Frauenarzt, da war alles tippitoppi und Männer gehen halt als erste Anlaufstelle, meist ja, wenn sie merken, es klappt nicht, aber dann ist es fast schon zu spät. Ich war jetzt früh dran, gehen sie zum Urologen. Und was macht man da? Man muss in einen Becher onanieren. Es ist ein sogenanntes Spermiogramm. Mhm. Ist, wenn man dafür keinen Grund hat, ist das erstmal eine Privatleistung. Es kostet tatsächlich, glaube ich, 70 Euro, das zu untersuchen. Das teuerste Wichsen ever. Und es ist wirklich so unromantisch, wie man sich's vorstellt, in einem grauen Raum mit hässlichen Gardinen und zerfledderten Pornoheften.
Wirklich?
Mit Harry-Modellen aus den 70ern.
Oh Gott.
Und der Empfang für YouPorn in dem Raum war auch nicht so gut. Also, Jungs, ladet euch was runter, wenn ihr da hingeht. So, und dann habe ich halt dieses Spermiogramm gemacht und dann dauert das immer so ein, zwei Wochen, bis das Ergebnis kommt und normalerweise kriegt man das per Post und dann kriege ich aber einen Anruf. Und dann ist da der Arzt dran und dann denkst du erstmal, oha, dich ruft der Arzt persönlich an und nicht mal eine Sprechstundenhilfe. Mhm. Und fragt eingangs, können Sie gerade reden, ja? Sitzen Sie gerade oder sowas? Und dann denkst du, ach du Scheiße, sitzen Sie gerade? Das ist wirklich wie im Film. Und dann hat er gefragt, so, ja, wurde denn schon mal so ein Test gemacht? Ich so, nee. Ja, okay, dann müssen Sie vielleicht noch mal einen machen. Ja, ich so, wieso denn? Ja, wir haben im Ejakulat keine Spermien gefunden.
Oha.
Also kein einziges. Also das ist ja, ne, sonst schwimmen die so ein bisschen nicht geradeaus oder so. Gibt's ja wohl auch mal. Oder dass es sehr wenige sind oder sowas. Mhm. Aber die haben keine gefunden. Und jetzt, wer das jetzt am ersten Mal hört und gar keine Ahnung hat, so wie ich hatte auch keine Ahnung, das sieht man dem, was da rauskommt, nicht an. Das ist nicht weniger, das hat keine andere Farbe, kein gar nichts. Also, was da rauskommt, ist erstmal alles von der Prostata und dann sind da unendlich kleine, dass man nur noch im Mikroskop sieht, noch so ein paar Dinger, die da rumschwimmen. Also, das kann man quasi, wenn man jetzt selber denkt, so, ist doch alles normal, das kommt alles raus und so, ich hab Spaß beim Sex, das hat nichts zu bedeuten. Und ja, jetzt bin ich dann dahin und dann hat er mit mir besprochen, dass man dann nochmal sowas machen müsste. Er hat mich dann aber direkt ins UKE zu so einer Spezialistin weitergeleitet, weil er könnte das Ding einfach auch mich noch mal einen Becher in die Hand drücken und dann mache ich dann nochmal und das bringt wahrscheinlich nichts, wenn er schon gar nichts findet, weil das ist sehr ungewöhnlich. Sonst müsste man wenig finden und beim nächsten Mal findet man mehr und wieder weniger oder sowas. Aber er hat halt gar nichts gefunden. Ja, dann hat die Ärztin erzählt, bei der ich dann im UKE war. Das ist heutzutage fast so normal, wie dass Menschen eine Brille tragen. Und das hat mich echt erschrocken. Sie sagte, und das ist dann auch so mein Appell an alle, ich sag jetzt mal jüngeren Hörer da draußen, also so Jahrgang 90 auch und so weiter. Sie sagte so, bei mir ging das so los, Jahrgang 86, 87, 88, dass man da verstärkt festgestellt hat, dass Männer mit, ich sag mal, wenn sie ins geschlechtsreife Alter kommen, nicht mit 100% Fruchtbarkeit starten,
ja,
sondern dass die, was weiß ich, mit 75, 70, 60% starten. Und jetzt also ist es so.
Schon ein Mann, jung verringert, okay.
Richtig, schon jung verringert. Und im Normalfall ist es so, dass wenn man mit 100% startet, ist man selbst mit 90 noch zeugungsfähig. Das nimmt natürlich ab, diese Kurve geht dann so langsam runter und dann ist man aber bei 90, landet man bei 10% Fruchtbarkeit oder sowas. Also es geht im Grunde eigentlich nie so ganz auf null zurück, weil die werden immer produziert, die Spermien im Hoden und es werden halt natürlich irgendwann weniger. So, und wenn man jetzt aber schon mit nur man kann das leider nicht messen, sagte sie, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, aus Spaß 75 startet, dann ist man bei 90 vielleicht schon längst bei 0 tatsächlich angelangt. Und bei, keine Ahnung, ich bin jetzt 34, ist man dann vielleicht bei 5-6%. Und das reicht aber mal, weil auf dem Weg nach draußen geht noch was verloren und keine Ahnung was. Die schießen ja nicht alle von 0 auf 100 km/h und dann raus, sondern die bewegen sich nach draußen, aber beim Ejakulieren kommen sie nicht alle raus. Also es gibt 1000 Gründe, warum sie nicht rauskommen, das weiß man nicht. Was war jetzt meine Operation? Das war die einzige Möglichkeit, die man machen kann, eine sogenannte Hodenbiopsie. Früher hat man das so...
Das klingt ganz, ganz, ganz schrecklich.
Es betrifft wirklich jeden. Selbst wer jetzt sagt, ach, kann ich mir gar nicht vorstellen, Kinder. Vielleicht ist man in 5 Jahren hat einen ganz anderen Partnerin oder einen Partner und sagt sie, jetzt will ich aber doch oder sowas, das weiß man nicht. Sondern auf jeden Fall, deswegen sollte man sich damit beschäftigen und das vielleicht mal abklären
Biopsie
lassen.
Biopsie des Hodens.
Früher hat man es gemacht mit einer Nadel, die ein bisschen größer
war.
Das wusste
ich, dass du das sagst.
Rein.
Oh Gott.
Ins Ei. Aufziehen. Wieder rausziehen. Mhm. Das hat man früher gemacht. Dabei hat man aber mehr beschädigt, als man eigentlich wollte. Und selbst das, was man rausgeholt hat, war dann zum Teil immer unbrauchbar und beschädigt und so weiter. Ja, und heutzutage Biopsie, wie macht man das? Also bei mir war es eine Vollnarkose. Und dann wird auf der einen Seite des Sacks, ich erzähl's jetzt mal, wie es ist als Laie, wird ein Schnitt gemacht, der ist so vielleicht 2 Daumen breit.
Ist schon ordentlich.
Ja, dann greift man sich das kleine Ei, dann wird auch in das Ei ein ungefähr daumenbreiter Schnitt gemacht.
Okay.
Und dann quillt schon das erste raus oder man muss ein bisschen draufdrücken. Und das wird dann mit einer kleinen Titanschere abgeschnitten und in eine Petrischale gleich direkt gepackt oder sowas in der Art. Und was dort rauskommt, also was befindet sich eigentlich an einem Hoden? Wusste ich auch nicht. Da befinden sich halt verschiedene Zellen drin, unter anderem Zellen, die Testosteron produzieren und Zellen, die Spermien produzieren. Und das wird halt rausgenommen und das heißt, diese Zellen fehlen dir dann auch auf immer im Hoden. Und
Da vielleicht noch ein kleiner Einschub meinerseits. Man kennt das ja, wenn Leute plötzlich so richtig breit werden, durch den Sport, den ich mache und konsumiere, habe ich mich damit mal beschäftigt, wenn Leute so richtig trocken werden, so richtig man alle Muskulatur sieht und so richtig auseinandergehen und so richtig breit werden und dann irgendwie wird dieser Schlüpper, den sie anhaben, der wird immer kleiner und da ist gar nicht mehr so viel drin auf Hodenseite. Das hängt damit zusammen, dass halt im Hoden Testosteron produziert wird, weil in dem Moment, wo du Testosteron zu dir nimmst über Gele oder Spritzen oder sowas, also substituierst, in dem Moment kriegt der Körper die Info, hier Hoden brauchen wir nicht mehr, wir kriegen genug Testosteron von außen. Und deswegen werden die Hoden kleiner.
Das hat mir auch, kleiner Exkurs, ein Bekannter erzählt, will ich jetzt mal natürlich nicht nennen, der hat durch Hodenkrebs einen Hoden verloren und natürlich besteht jetzt ein Testosteronmangel, nur behandeln mit Hormonen, sprich Testosteron, kann man ihn nicht, weil sonst würde tatsächlich, wie du sagst, der noch verbleibende Hoden einfach die Produktion einstellen, weil er sagt, was soll ich denn jetzt noch machen, wir haben doch alles genug da. Ja. Also mir fehlen dann halt da Zellen und das Einzige, was im Hoden selber nachwächst, sind, also der leere quasi Raum, der wird wieder gefüllt, allerdings nicht durch Spermien produzierende Zellen, sondern durch Testosteron bilden Zellen und deshalb kann man wohl minimal erhöhten Testosteronspiegel bei Personen, die das schon mal gemacht haben, feststellen. Ist jetzt aber nicht so, dass ich vorher keinen und jetzt derbe den Bartwuchs habe oder so. Das ist minimal.
Du wirst jetzt also ab sofort hart aggressiv. Okay, weiter.
Hart aggressiv. Wie so ein Stier renne ich immer durch die Gegend. Naja, so, das ist halt die eine Seite und das wird auch noch auf der anderen Seite gemacht, dieser Schnitt und so weiter. Und meistens ist es immer so, die Glocken hängen ja nicht alle auf einer Höhe, sondern eine Seite ist meistens immer ein bisschen höher als die andere oder so. Es ist einfach, Menschen sind nicht ganz spiegelgenau symmetrisch. Und auf der Seite, wo sie halt nicht so präsent runterhängen, da muss man dann manchmal ein bisschen ziehen und so weiter. Und diese OP, das ja gemacht wurde bei mir mit Vollnarkose, das hat sich jetzt so gut 1,5 Wochen ist es jetzt her, also mindestens 1 Woche so hingezogen, dass man so richtig so einen dumpfen Schmerz so im Magen hat. Also Frauen kann ich es gar nicht erklären, anderen Männern erkläre ich es damit, das ist so wie, als wenn ihr einen an die Nüsse tritt oder so. Also und das ist so richtig so ein dumpfer Schmerz, der aber wirklich permanent anhält.
Oh Gott, ey. Scheiße.
Und ja, und man gewöhnt sich so ein bisschen an den Schmerz, wenn man gerade so ganz lümmelhaft nach hinten gelehnt sitzt. Also aufrecht sitzen war die erste Woche gar nicht möglich. Meistens liegen, stehen ist auch scheiße. Mann. Und dann irgendwann gewöhnt man sich kurz mal an den Schmerz. Und wenn dich nur einen Zentimeter bewegst und mal anders hinsetzen musst, weil du sonst den Rücken wund liegst oder irgendwie Rückenschmerzen kriegst, dann geht der Schmerz von vorne los und es ist, ich wünsche es keinem. Naja, und
aber du hast gerade gesagt, wir sollen jetzt alle zum Arzt gehen und dann sagst du wünschst es keinem. Also entscheide dich mal.
Ich wünsche keinem, dass er diese OP mitmachen muss.
Ja, klar.
Auf jeden Fall. Ja, aber das Schöne ist, nach der OP, eine Stunde nach der OP, man wacht dann so langsam auf und muss dann da noch ein bisschen verweilen, dann wird man dann zur Ärztin geholt und bleibt auch keine Nacht im Krankenhaus, kriegt man direkt das Ergebnis mitgeteilt und das hat meine Frau und mich schon so ein bisschen belastet, weil wir haben vor der Hochzeit den Test gemacht, kam raus, ist nicht. Dann wurde für nach der Hochzeit die OP angesetzt und wir kamen aus den Flitterwochen wieder und 3 Tage später war der Shutdown in Deutschland wegen Corona.
Oh.
Ja, dann wurde natürlich die OP verschoben. Alle Betten, gerade im UKE, werden dann irgendwie für Intensivfälle, Corona und so weiter bereitgestellt.
Ja.
Und dann hast du auch immer dieses im Kopf und denkst so, naja, besser wird's ja nicht, wenn die Ärztin gesagt hat, es nimmt halt irgendwie Monat für Monat ab oder sowas. Und dann ist es irgendwie ein Quartal später oder sowas, dass die OP erst durchgeführt wird.
Mhm.
Naja, das Schöne ist, aufgewacht und dann sagte die Ärztin, sie hat sich selber ganz doll gefreut, weil das durchaus nicht immer der Fall ist. Sie hat ganz viel gefunden. Hat aber auch gesehen, dass diese Degeneration halt schon sehr fortgeschritten ist im Hoden und auch gerade vielleicht die Zellen, die näher am Ausgang liegen, verstopfen dann vielleicht für die gesunden Zellen weiter hinten, sag ich mal, den Weg und sagte dann, dass sie ganz, ganz viel gefunden hat. Also ich glaube, also man kann 10 Proben einfrieren maximal, also mehr nimmt sie da auch nicht raus meistens. Sie hat für 8 Einfrierungen hat sie genug gefunden. Und das heißt,
gibt es einen Namen, wie man diese OP oder diese Behandlung nennt? Also mein Gedanke ist gerade, und ich weiß nicht, ob ich das will, aber mein Gedanke ist gerade, ich würde mir sowas irgendwie gerne mal anschauen auf YouTube. Da sieht man ja diverse Operationen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das sehen will.
Du müsstest einfach nur nach Hodenbiopsie suchen. Und wenn du zum Arzt selber gehst, zum Urologen, sagst du, du möchtest einfach mal zum Abklären ein Spermiogramm machen. Gibt auch genug alte Urologen, die dann sagen, hey, wieso denn? Aber es ist eine private, selbstbezahlte Leistung und es einfach mal zu machen. Mein Bruder habe ich auch gleich hingeschickt, da ist toi, 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 alles in Ordnung. Kann nicht schaden. Und ich sag's nochmal, dass selbst wenn du da draußen uns jetzt hörst und du bist eine Frau und du hast einen Freund oder wirst irgendwann einen haben und kannst dir generell vorstellen, Kinder zu kriegen, dann sag's deinem Mann, sag's deinem Freund, klärt das ab. Oder wenn ihr Männer seid, dann geht selber mal zum Arzt, klärt das ab. Bei mir wird's jetzt so sein, also ich habe jetzt erfreulicherweise halt erfahren, dass es was ist und das wurde jetzt eingefroren bei minus 130 Grad und da kann ich jetzt die nächsten Jahre drauf zugreifen.
Falls es bis dahin nicht klappt, meinst du?
Ja, also ich habe nämlich gefragt, sie, ja, und muss man jetzt noch verhüten oder sowas? Und dann sagte sie, nee, also seit dieser OP kann man ihnen nicht bescheinigen, dass sie unfruchtbar sind. Es liegt natürlich nur ein Problem vor. Aber sie sagte, also zu 99,99999% dürfte das jetzt auf normalem Wege nicht passieren, wenn man schon in 2 Spermiogrammen nicht ein Sperma, und es sind sonst Millionen da drin, nachweisen kann. Denn das wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn es jetzt auf einmal denn doch klappt.
Also war das jetzt in dem Fall in der Probe einfach nur Zufall, dass da gar nichts drin war? Und bei der nächsten Probe könnte was drin sein?
Nee, ja eben nicht. Also ich habe ja jetzt schon 2 Spermiogramme gemacht und wenn man in keinem der beiden Spermiogramme Sperma findet, dann wird das im dritten wahrscheinlich auch nicht sein. Und also man kann es jetzt so aufmachen, wie man will, aber das wäre sehr ungewöhnlich. Es liegt einfach ein Problem durch die Degeneration, sind eh schon wenige vorhanden und aus irgendwelchen Gründen schaffen die es nicht ganz nach draußen.
Okay, also so. müsst ihr auf künstliche Befruchtung dann umswitchen oder wie?
Ja, mit den Proben sowieso. Natürlich kann es ja immer sein, dass das mal klappt. Man hat schon Pferde kotzen sehen, ne?
Ja.
Tatsächlich, ja, wäre das eine künstliche Befruchtung. Aber was mir halt viel bedeutet, wenn es denn Nachfahren sind, und so konkret ist ja gar nichts geplant, aber ne, wenn... dann wäre das halt ein genetischer Nachfahre von mir. Und das bedeutet mir schon was. Aber ich habe mich natürlich auch mit dem Gedanken angefreundet, gerade weil es sich so Monate hingezogen hat und auch beim Einschlafen in No Peace ist der erste Gedanke und der letzte Gedanke und der erste nach dem Aufwachen, kann ich oder kann ich nicht. Und ich habe mich aber schon mit dem Gedanken angefreundet, dass man in irgendwie so eine Samenbank geht und Katalog aufschlägt und sagt, ich möchte gern so ein Mittelding zwischen Brad Pitt und Albert Einstein oder so, ne? Bitte, ja, ja. bitte kein Hitler oder keine irgendwas. Ich weiß nicht, wie man sich das aussuchen kann da. Oh, ob man das überhaupt kann. Soweit war ich extra noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man. Aber ich habe mega viel interessante Podcasts schon über Samenkinder auch gehört. Die, das war, ich glaube, eine Stunde Liebe DLF-Podcast, Deutschlandfunk Nova-Podcast. Mhm. Es gibt richtige Vereinigungen von solchen Kindern, denen auch vielleicht erst im hohen Alter gesagt wird, du, wir müssen dir mal was sagen, dein Genvater ist gar nicht bekannt, weil du aus einer Samenbank kommst, dass die ja den Anspruch haben, ihren genetischen Vater kennenzulernen. Man hat irgendwie das Recht auf Herkunft oder sowas. Und dann geistert ja immer dieses Halbwissen rum, dass man dann denkt, oh, okay, der Spender ist nicht anonym, jetzt kann er verknackt werden auf Alimente, also zu ja, rückwirkend zahlen oder. Also rein theoretisch sagten im Podcast, es ist rechtlich möglich, aber es ist noch nie in Deutschland, noch nie vorgekommen, dass ein Genvater, also der Samenspender, tatsächlich zahlen musste. Und zwar, weil es ja immer oder meistens immer einen rechtlichen Vater gibt. Aha. Also der, ne, also der in dem Fall unfruchtbare Partner. Ja. Genau, Frau, weil, und deswegen geht das gar nicht. Also da müssen so viele Faktoren zusammenspielen, dass selbst wenn der gestorben ist, dann gibt's Halbwaisenrente und all sowas. Also das ist, denen ist kein Fall bekannt und scheint es wohl nicht zu geben, dass tatsächlich mal jemand der Samen gespendet hat. Und seit ein paar Jahren ist es ja nicht so, dass man anonym bleibt unbedingt, dass der mal zahlen musste. Das ist ganz ungewöhnlich.
Ich hab's getan. Ich habe einen Inkognito-Tab aufgemacht und habe auf YouTube danach gesucht.
Du hast mir gerade WhatsApps geschickt. Ich sehe schon den Link hier.
Ja. Und zwar ist das ein Video, da geht's um Male Infertility. Und diese OP nennt sich, oder dieser Eingriff nennt sich Microtese. Micro, wie Micro?
Genau, These. T-E-S-E, ne?
S-E, These, genau. Mhm. Und da habe ich bei 1,40 sieht man genau den Moment, wo er den Hoden quasi hält und einer gerade schneiden will. Ihr habt jetzt pausiert, weil ich will das nicht sehen. Aber ich finde das super spannend.
Es ist so ein bisschen wie, ich habe es selbst nicht gesehen, weil ich mir das schlimm vorstelle, gerade so mit den Schmerzen, die ich noch habe. Mhm. Ich stelle mir das so ein bisschen wie Pimpelpopper, die Szene vor, wo man anreißt.
Das will ich habe keine Ahnung, von der Rede. Ich will das gar nicht wissen. Oh Gott.
Ja, und was ist jetzt? Also ich bin ganz froh, dass es halt bis zum Nimmerlandstag da für 25 Euro pro Monat, so wie kostet das zum Beispiel im UKE, also die werden im Monat 25 Euro abgebucht und damit wirst du dran erinnert, dass du noch so Self-Storage-mäßig da acht Schatullen mit tiefgefrorenem Erbgut hast. Ja, und in 4 bis 6 Wochen, keine Ahnung, so lange dauert es ja immer, wenn man sich Möbel bestellt, die Häuser sagen immer 4 bis 6 Wochen. Und dann sagen sie nochmal 4 bis 6 Wochen. 4 bis 6 Wochen dauert das, bis ich dann einfach nochmal so einen Befund kriege, weil von dem, was sie da an Proben mitnimmt, wird immer ja auch was eingeschickt zum ins Labor, zum Gucken, liegen da Krankheiten vor oder sowas, das ist völlige Routinemaßnahme oder sowas. Ne? Also ich sag mal, toi, 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 wenn es jetzt hier nicht was wie Krebs ist oder so, dann ist das, dann ist mir fast egal, was da noch für Krankheiten vorliegen, weil das ist so nicht heilbar. Also man kann jetzt auch durch gesunde Ernährung und Sport und keine Ahnung was, kann man jetzt nicht anfangen, wieder potenter zu werden. Es ist einfach, diese Kurve geht einfach nur nach unten. Das ist nichts, was ich beeinflussen kann. Und ich habe auch gefragt, habe ich früher zu viel vorm Computer gesessen? Bin ich zu viel Fahrrad gefahren? Bin ich zu viel mit Sitzheizung gefahren? Da sagte sie, ja, es können Faktoren sein, aber das kann man jetzt nicht an irgendwas festmachen und sagen, ja, hätten sie mal nicht die Sitzheizung benutzt. Also das ist totaler Quark.
Also genetisch bedingt im schlimmsten Fall.
Ja, das Schicksal wurde schon im Mutterleib noch besiegelt. Also das ist, ich bin schon nicht mit 100% auf die Welt gekommen. Und wie gesagt, ganz viele, und ich wette, viele von denen, die jetzt zuhören, bei denen wird es ähnlich sein, gerade in dem Alter um und bei und ab Jahrgang 90. Sie hat übrigens auch gesagt, es ist einfach den Umwelteinflüssen zu schulden. Und der aktuelle Stand der Wissenschaft, und es ist halt leider noch so ein Tabuthema, dass das nicht ganz weit oben auf der Liste wie Alzheimer-Forschung steht.
Ja.
Ist halt noch so ein Tabuthema. Ganz oben aber auf der Vermutungsliste ist tatsächlich, sind diese Weichmacher, die in Plastik zu finden sind. Wir trinken aus Plastikflaschen, also so viel Plastik, es ist auch gar nicht zu vermeiden, das aufzunehmen. Das geht selbst durchs Trinkwasser und durchs, hast du nicht gesehen. Das heißt, Mikroplastik und Weichmacher und so weiter, die werden tatsächlich aktueller Stand dafür verantwortlich gemacht, aber ob es so ist, weiß ich nicht.
Das werden wir erst in 50 Jahren wissen.
Ja, und dann kommt am Ende raus, es sind WLAN-Strahlen.
Ja, dann ist das halt so, ne? Also, da kann ich auch nichts mehr ändern.
Scheiße. Das ist ein Kabel legen, also. Ja, ist das, oder ist es das Handy in der Tasche gewesen? Sagt sie, nein, man weiß es nicht und das wird es wohl nicht sein. Und also, ja, und es war, ich sag mal ganz ehrlich, wäre das Thema anders ausgefallen? Also, hätte man mich nicht melken können, du verstehst? Mhm. Dann hätte ich da wahrscheinlich nicht so offen drüber geredet. Weil, wenn man sich irgendwann dazu entscheidet, den Kinder zu kriegen, dann musst du dir für dich selber auch noch im Klaren werden, kommuniziere ich gleich offen, dass das gar nicht von mir ist.
Ja.
Sage ich es dem Kind, wann sage ich es und so weiter. Und deswegen würde ich wahrscheinlich nicht irgendwie sowas hier ins Netz stellen und auf immer und ewig irgendwie abhörbar darüber so frei reden. Aber dadurch, dass es bei mir halt einfach nicht so einfach war, wir aber höchstwahrscheinlich zum selben Ziel kommen, und ich Leute dazu ermutigen möchte, einfach mal zum Urologen zu gehen und sich mal untersuchen zu lassen, weil man bereut es am Ende garantiert, sag ich mal, selbst wenn man jetzt sagt, ne, ich will kein Kind haben, macht's.
Oh krass, ja, ich mach das. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich war jetzt zum Urologen, brauche ich da eine Überweisung oder kann ich einfach direkt einen Termin machen?
Ich habe direkt einen Termin gemacht.
Ja, dann mach ich das auch. Dann gucke ich mal, also, was in Berlin so geht. Ja.
Und meine Begründung war halt, weil er fragte, warum wir es machen, war einfach nur, ja, ich habe im Freundeskreis hatten wir so viele Fälle, bei denen es nicht geklappt hat und jetzt könnt ihr da draußen wenigstens sagen, ihr kennt jemanden, der gesagt hat, lohnt sich, wenn man mal den Test auf jeden Fall macht.
Ich bin auch mittlerweile in einem Alter, da ist auch eine Prostataprüfung, glaube ich, langsam dran, ne?
Ich auch alles, was so zu,
ach, ja, das gehört alles dazu.
Ja.
Sparen wir uns für den nächsten Podcast auf.
Ja, eben, na eben. Ich hoffe auch, dass wir in einem der nächsten Podcasts mal die App, die wir am Anfang beworben haben, diese Corona-App, dass wir da mal so eine Art Corona-Sprechstunde einfach mal durchspielen können mit jemandem am anderen Ende. Gucken wir mal. Mal sehen, ob wir es hinkriegen.
Ja, machen wir.
Ne? Sehr schön. Ja, Jens, danke für dein offenes Ohr.
Immer, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für dein Vertrauen an
mich und gerne.
Uns vor allem, die hier gerade zugehört gerne. Haben. Ich habe ein bisschen passiver gewesen heute.
Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr darüber denkt, sowas ähnliches schon mal in Erfahrung gebracht. Weil ich glaube, die Zahl derjenigen, bei denen da unten was ist, aber man redet irgendwie nie drüber, ist, glaube ich, doch höher.
Ja, mit Sicherheit.
Ist übrigens, bevor wir noch die Verabschiedungslange hinziehen, wie immer. die Ärztin, die das bei mir gemacht hat, die ist so eine Koryphäe auf dem Gebiet, bei dem wirklich auch weiter aus Deutschland Leute anreisen. Ich war jetzt hier zufällig auch in Hamburg. Die hat mich noch an den Spiegel vermittelt. In der Hafen City im großen Gebäude saß jemand, der seit Monaten über dieses Thema, weil er selbst betroffen war, ein Redakteur war das, einen großen Artikel schreibt mit mehreren Interviews, die werden alle anonym behandelt, aber wenn ihr demnächst mal im Spiegel einen Artikel über dieses Thema lest und eine dieser Geschichten, das ist dann meine, die ist dann mit dabei. So, und da habe ich halt auch erfahren, wie krass häufig das passiert.
Oh, ich bin gespannt. Teil gerne den Artikel, wenn es soweit ist.
Ja, wenn es soweit, also dauert wohl bei denen immer so ein bisschen, sagt derjenige, der den schreibt, aber ist soweit fertig. Ja,
ich soll ja ordentlich arbeiten. So, ihr könnt jetzt auch gerne wieder arbeiten. Ich mache jetzt hier auch bei mir weiter. Lasst gerne eine positive Bewertung da im Apple Store und sagt all euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt und teilt diesen Podcast.
Auf Wiedersehen, tschüss.
Tschüss.
Der Random Themen Podcast mit André, Jens und Alex.